Wenn Sie an Ihr Lebensende spulen, wollen Sie lieber ein Urnengrab oder eine klassische Sargbestattung mit dem Risiko, dass die Tiere, die Sie Ihr Leben lang bekämpft haben, vielleicht Ihren Leichnam auffressen werden?
Immer und immer wieder, ich möchte konventionell bestattet werden, um den Tieren das zurückzugeben, was ich ihnen Zeit meines Lebens an Biomasse geraubt habe.
Essen im Ohr. Menschen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Essen im Ohr, euer Lieblingspodcast, wenn es um spannende Persönlichkeiten in Essen geht. Und heute wird es krabbelig. Zumindest thematisch. Wir reden über Kakerlaken, über Wespen, über Silberfische, über, wie ich im Vorgespräch gelernt habe, Papierfische, über Kleidermotten, über Ratten, mit einem Mann, der sie alle schon persönlich getroffen und sogar schon über sie geschrieben hat. Ich freue mich sehr, dass er da ist, Schädlingsbekämpfer Volker Skor.
Hallo, ich freue mich auch. Danke, dass ich hier sein darf.
Die erste und wichtigste Frage: Wie fühlt sich das an, das Leben als Auftragskiller?
Ja, also uns beschäftigt natürlich häufiger die Frage, können Kammerjäger in den Himmel kommen mit dem Job? Ist das überhaupt möglich? Immerhin verdienen wir unser Geld damit, andere Organismen zu töten. Ist nicht immer ganz so schön, aber wir leisten ja auch einen wertvollen Beitrag für die Gesundheit der Bürger.
Das heißt, wie würden Sie mutmaßen oder wie würden Sie dann schließen? Wie fühlt sich das an? Ist eigentlich ganz okay?
Für mich ist es ganz okay. Also die Begleitumstände sind manchmal schwieriger als die eigentliche Tätigkeit, die sich uns so jeden Tag bietet.
Da wollen wir auf jeden Fall gleich noch mehr drüber hören. Und gleich lernen wir Sie auch noch ein bisschen besser kennen mit unserem akustischen Steckbrief. Das machen wir hier immer bei Essen im Ohr, um unsere Gäste schon mal so ein bisschen kennenzulernen und so Lebensdaten abzufragen. Vorher mache ich ganz kurz Werbung in eigener Sache. Ihr seid hier bei Essen im Ohr gelandet. Das ist euer Podcast über spannende Persönlichkeiten, die auf unterschiedlichste Art mit unserer schönen Stadt Essen verbunden sind. Uns gibt's jede Woche Dienstag, überall da, wo es Podcasts gibt. Und da findet ihr auch Synchron. Kronsprecher Tobias Brecklinghaus, 3x3-Basketballerin und Olympiasiegerin Sonja Greinacher oder verschiedene Ärzte auch, weil wir eine neue Kategorie haben, Essen im Ohr Gesundheit. So, jetzt aber zurück zu Volker Skor und zu unserem akustischen Steckbrief. Ich gebe Ihnen die Kategorien an und Sie dürfen gerne vervollständigen. Vollständiger Name.
Volker Heinz-Werner Skor.
Ah, oh, herrlich. Ja, nun, richtig gut.
Ich kann es nicht ändern. Es ist ein verstorbener Patenonkel gewesen, aber.
Aber es ist so tiefes Ruhrgebiet. Es ist wunderschön.
Absolut.
Wann und wo geboren?
Am 2. April 1968 in Essen.
Wo aufgewachsen und erwachsen geworden?
In Essen-Altendorf. Eine der schönsten Stadtteile, die wir heute zu bieten haben in diesem wundervollen Ruhrgebiet.
Das hängt davon ab, wen Sie fragen, würde ich sagen. Aktuelle Jobbezeichnung.
Schädlingsbekämpfer, staatlich geprüfter Desinfektor. Ja, eigentlich bin ich Geschäftsführer.
Drei auf einmal. Anzahlen der Ehen und der Kinder.
Eine Ehe, keine Kinder.
Aber Sie haben ein tierisches Kind.
Ich habe ein tierisches Kind, das ist Emma, unser kleiner Malteser. Und ja gut, als Kind würde ich jetzt nun auch nicht bezeichnen, aber...
Naja, die ist ja jetzt schon erwachsen, aber...
Genau, die ist schon erwachsen, sie ist autistisch, sie spricht nicht, zumindest nicht mit mir.
Vielleicht verstehen Sie das nur nicht, was
ja,
sie
das,
sagt.
Das ja, das kann ja sein. Ne? Loriot hat ja mal die These aufgestellt, dass auch Hunde sprechen können. Und ich denke schon, dass sie mit mir spricht, nur ich kann es einfach nicht verstehen, richtig.
Aber Sie sind glücklich miteinander, auch wenn Sie sich wortlos verstehen müssen.
Absolut.
Das ist doch das, was zählt. Was ist Ihr größtes Hobby?
Mein größtes Hobby ist Angeln. Ich gehe gerne angeln. Auf gleicher Stufe ist aber auch zu stellen Schreiben. Ich schreibe also auch sehr gerne. Durch mein Schreiben kann ich mir sehr häufig den Psychotherapeuten sparen. Und ja, was mache ich noch? Ich zauber.
Sie zaubern?
Ja.
Also so richtig mit Kaninchen aus dem Hut.
Ja, mit Kaninchen Kakerlaken aus dem jetzt Hut. Nicht. Kakerlaken, genau. Wir ziehen dann Kakerlaken aus dem Zylinder. Nee, aber das damit habe ich mich sehr viel beschäftigt. Und ja, die üblichen Dinge, ne, so lesen und so.
Aber Sie könnten jetzt so eine richtige Zaubershow machen? Ich frage Sie
wenn
das.
Ich denn also
mein achtjähriges
präpariert wäre.
Ich, mein achtjähriges Ich wäre sehr neidisch. Ich habe als Kind, wollte ich unbedingt zaubern können. Und ich hatte dann auch diese Kinderzauberkästen,
so
wo man dann
angefangen.
So verschiedene Ringe plötzlich ineinander, haha, und dann sind sie auseinander. Und keiner genau. Weiß, wie ich das gemacht habe.
So, und da konnte man natürlich als Achtjähriger, wenn Sie sich erinnern, konnte man natürlich völlig verblüfft feststellen, dass die Erwachsenen, die ja eigentlich alles besser wussten, zu Recht, dass die dann so verdutzt geguckt haben, dass ich eben dabei geblieben bin und habe das dann irgendwann weitergeführt, habe dann mir entsprechende Kunststücke über den Versandhandel damals bestellt. Da gab es also noch Zauberfachgeschäfte, die ich dann besucht habe. Und so bin ich sehr häufig in Kindergärten aufgetreten oder in Seniorenheime. Und das hat mir immer viel Freude bereitet. Und jetzt interessiere ich mich eigentlich nur noch für die Geschichte dieser Kunst und habe noch ganz viele Zauberapparate zu Hause.
Sind Sie so auch auf Kundenfang gegangen? Sie haben mir vorhin erzählt, dass Kindergärten auch mit zu Ihren Kunden gehören.
Ja, nee, ich bin eigentlich nie auf Kundenfang gegangen. Also man hat mir auch vor meiner selbstständigen Tätigkeit gesagt, du musst unbedingt den Schützenverein oder so, damit du Leute ran. Da habe ich irgendwie nie Bock zu gehabt. Also ich stehe für völlige Authentizität und da wäre ich nicht. Deswegen, uns liegt es fern, irgendwie zu irgendeiner Drückerkolonne zu gehören, die da irgendwie Kunden fängt.
Es ist ja tatsächlich auch so, dass Sie einfach dringend gebraucht werden mit dem, was Sie tun.
So ist es. Also wir definieren uns über Qualität und eine gewisse Nachhaltigkeit als über irgendwelche Kontakte, die dann zu Kunden führen und Aufträge.
Dann komme ich direkt zur nächsten Frage. Größte Stärke?
Größte Stärke? Ehrlichkeit.
Das finde ich gut. Größtes Laster?
Ich kann es nicht lassen, beim Konsum, beim gelegentlichen Konsum von Alkohol auch mal eine Zigarette zu rauchen. Das ärgert mich selbst, aber nutzt ja nichts.
Also Gelegenheitsraucher.
Ich bin Gelegenheitsraucher, weil ich Gott sei Dank nicht Dauertrinker bin.
Das ist hilfreich.
Ja,
beides ist besser für Ihre Gesundheit. Ja. Das auf jeden Fall. Wir haben eine schöne Kategorie bei Essen im Ohr. Ich weiß nicht, ob Sie die, Sie haben gesagt, Sie natürlich haben selber schon Folgen gehört. Natürlich. Das Interviewglas kommt jetzt auf Sie zu. Ich weiß nicht, ob man das gut hören kann. Papier ist ja leise.
Als ich es gehört habe, konnte ich mir übrigens nicht vorstellen, dass es so physisch
es ist wirklich
vorhanden
ein Glas.
Ist. Also es ist wirklich ein Glas, muss ich den Leuten sagen, die uns nur zuhören. Und man kann jetzt dort reingreifen und
ist
was
von,
ziehen.
Genau,
und
es ist von mir zu Hause
vorhanden.
So ein richtiges Einwegglas hier mit so einem Öffner und da sind liebevoll gestaltete Zettel von den Kollegen drin mit Fragen und Sie dürfen drei rausziehen.
Wollte ich gerade sagen, es sieht richtig toll aus irgendwie. Okay, drei Stück darf ich rausziehen?
Drei Stück.
Eins, zwei, so ein bisschen wie auf Agoga-Kirmes.
Fühlen Sie mal nochmal richtig tief. Ja, absolut, das ist wie lose ziehen, Sie wissen nicht, was kommt.
Hoffentlich gewinne ich nicht diesen komischen Teddybär, den ich gleich mit durch die ganze Stadt schleppen muss, bis ich an meinem Auto bin. Drei.
Sehr gut.
So.
Na dann gucken wir mal.
Mit welchen drei Eigenschaften würden Sie sich beschreiben? Ungeduldig, ehrlich und die Ungeduld überwiegt bei mir so sehr, dass ich sie tatsächlich zweimal nennen würde, aber gerecht. Ich bin also relativ, ich halte mich für sehr gerecht.
Sind Sie dann auch nachtragend?
Nein.
Menschen, die diese drei Eigenschaften vereinen, sind manchmal auch nachtragend?
Nein, bin ich nicht. Überhaupt nicht.
Das heißt, wenn Sie sich ausgesprochen haben und Sie haben ehrlich gesagt, das hier ist Phase, dann ist das für Sie erledigt.
Ja, immer gerade.
Das ist wunderbar. Nächste Frage.
Nächste Frage. Nächstes Los. Welches Talent hätten Sie gerne? Ich wäre gerne so geduldig wie manche andere Leute. Das hätte mir manchen Ärger erspart. Also Geduld wäre sicherlich eine Eigenschaft. Oder handwerklich ein bisschen mehr auf der Pfanne zu haben, wäre manchmal im Leben auch sehr hilfreich.
Also Sie würden dann geduldig die Nägel in die Wand hämmern?
Also ich kann gut Geschichten schreiben zum Beispiel, sagt man mir zumindest nach. Und dann fragen sich mal alle, wie machst du das? Ich sage, das mache ich einfach so. Aber bin eigentlich neidisch auf die, die sowas nicht können, dafür aber einen Dübel fehlerfrei in eine Wand bohren oder kloppen können.
Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass man das lernen kann.
Das kann man lernen, aber wenn man früher einen Opa hatte, der alles für einen gemacht hat und sofort, wenn man irgendwie das Werkzeug oder das Fahrrad auch nur falsch gehalten hat, den Fahrradreifen, den es zu flicken galt, er ihm aus der Hand gezogen hat und gesagt hat, komm, das macht man so nicht, das macht man anders. Da hat man irgendwann keine Lust mehr, sowas zu lernen.
Das verstehe ich. Ich komme aus einem Haushalt mit einem handwerklichen Vater, aber der hat immer gesagt, du musst das selber lernen. Warte nicht auf den Prinzen, der kommt, der dich rettet und das Bild an die Wand hängt. Häng es einfach an die Wand.
Sehr vernünftig.
So mache ich das.
Sehr vernünftig. Ja, Frage 3 lautet, wie bauen Sie Stress ab, indem ich schreibe?
Okay, auf das Schreiben kommen wir auf jeden Fall gleich noch, weil Sie haben mir hier ein Buch mitgebracht. Ich wusste bis jetzt von den ersten beiden, Sie haben den Revierförster geschrieben, da ging es auch um Geschichten rund um Ihre Tätigkeiten, aber Sie haben noch ein Buch geschrieben, das hat mit was ganz anderem zu tun.
Ja, also ich habe 2 Bücher geschrieben, die hießen Revierförster, der Revierförster ist zurück. Das hatte also ausschließlich mit der Schädlingsbekämpfung zu tun.
Sehr also naheliegend. Wer da mal reinhören will und so ein Gefühl dafür haben will, wie Schädlingsbekämpfung wohl abläuft, das ist eine interessante Lektüre. Man sollte allerdings nicht fies sein vor detaillierten Beschreibungen.
Nee, also es sind natürlich Geschichten, die in 20 Jahren Schädlingsbekämpfung erlebt wurden. Und da habe ich nicht die langweiligsten ausgesucht, wie man sich denken kann. Das wäre ja auch blöd gewesen. Sondern
ich fand die von einem Restaurant relativ spannend, ja, dass sie um viele. Die Zeche geprellt hat und dass sie dann wiederum reingelegt haben, um das Geld doch wieder
genau,
zu kriegen.
Genau, der zahlungsunwillige Spanier war das.
Wollen Sie dieses, kurz erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Also wir waren jung, wir brauchten das Geld, lässt sich nicht verheimlichen. Und wir haben einen Auftrag angenommen in einer Stadt im Ruhrgebiet, die ich nicht näher nennen möchte, wo in einem sehr guten spanischen Restaurant, ein Tapas-Restaurant, Schaben aufgetreten sind, die wir dann erfolgreich bekämpft haben. Nur der Kollege wollte mit den Kopeken nicht so gerne rüber, die wir aber brauchten. Und dann nahm es alles seinen ganz gewöhnlichen Gang. Er hat trotzdem nicht bezahlt, auch nach mehreren Mahnungen und so. Dann kam der Gerichtsvollzieher, der wollte ihm in die Kasse greifen. Er war aber sehr findig und hat unter die Kasse eine Zigarrendose gestellt, in die die Einnahmen kamen. Und der
Tatsächlich.
Und der Gerichtsvollzieher darf eben nur tatsächlich in die physisch vorhandene Kasse greifen. Wenn da unten eine Zigarrenkiste steht mit
Kohle,
dann ist das nicht die Kasse. Und da dachte ich, Junge, du führst mich hier vor, das habe ich nicht so gerne.
Da kommt der Gerechtigkeitssinn raus.
Da kommt nicht nur der Gerechtigkeitssinn, sondern meine ganzen archaischen Anlagen raus. Und das lasse ich mir nicht so gerne gefallen. Hab dann mit dem Gerichtsvollzieher gesprochen und habe gesagt, ob es nicht möglich wäre, dass wir dorthin fahren. Ich lade meine Kollegen ein, inklusive meinen beiden Anwälten. Die können sich richtig ein in den Ausschnitt kippen, bis die Grenze erreicht ist.
Ich meine, da konnte man ja dann auch guten Gewissens essen gehen. Es war ja garantiert schabenfrei.
Da konnte ich alle Leute hinführen. Das war garantiert sauber und schabenfrei zu dem Zeitpunkt. Die sind dann auch dahin gegangen mit 12 oder 14 Leuten, haben sich fürstlich bewirten lassen. War ein relativ hoher Betrag mit, weiß ich nicht, 1600 D-Mark damals noch. Mm. Da hat man also schon ein bisschen was für gekriegt. Die haben sich dann nachher noch gute Weine einpacken lassen. Und haben teilweise dann auch dicke Zigarren im Mundwinkel gehabt. Also so richtig dekadent. Der hat nichts geahnt. Ich war natürlich nicht dabei. Ich habe nämlich mit dem Gerichtsvollzieher in einem gegenüberliegenden Café gesessen und gewartet, dass mein Anwalt, der das Geld von mir in bar zum Zahlen bekommen hat, zur Toilette geht und mir über, das waren keine Handys, das waren ja noch richtige Knochen.
Handys,
das waren so Motorola-Knochen.
Okay, okay.
Und der hat mich dann angerufen mit dem Gerichtsvollzieher, der das übrigens auch sehr gut fand, diese Idee. Und der sagte, Voller, in 2 Minuten ist es soweit. Und dann sind wir rüber, haben uns der Gerichtsvollzieher und ich in die Tür des Restaurants gestellt, wo meine Kollegen standen. Blickkontakt zum Anwalt aufgenommen. Der Anwalt hat den Chef rangerufen, der sich natürlich gefreut hat über einen über 1000er Tisch. Der Anwalt legt ihm das Geld auf den Tisch. Der war wie in so einem Comic. Der Chef des Ladens wollte danach greifen, aber sofort kam der Gerichtsvollzieher und sagte in einem vollbesetzten Laden ganz laut samstagsabends, Kassenpfändung der Firma Score, das Geld ist beschlagnahmt und somit war die Kohle wieder bei mir. So hatte ich zwar mein Geld nicht, aber die Kollegen hatten einen super Abend, den wir niemals oder den die niemals vergessen werden. Also das war wirklich schön.
Aber durfte der Gerichtsvollzieher denn das Geld jetzt vom Tisch nehmen? Das war ja auch nicht die Kasse.
Natürlich, das durfte er.
Ach so, okay.
Ja, ja,
aber sobald das quasi verschwunden ist, darf man es nicht mehr nehmen.
Nee, die haben zu der Zigarrendose beziehungsweise zu dem Inhalt gesagt, dass das nicht die Einnahmen sind, sondern ist das Geld vom Bruder oder so. Das steht da jetzt, das hat er nur aufbewahrt. Das ist also das Geld des Bruders. So
kreativ
Tricks
muss man sein,
ja, ja.
Sonst hat man kein Geld. Nein, ich verstehe.
Das ist wohl so.
Ah, schäbig.
Ach, wir fanden das ganz lustig, also.
Aber jetzt haben Sie tatsächlich noch ein anderes Buch geschrieben. Mhm. Das war jetzt aus dem Revierförster, zwischen Tosca und Tölke.
Tölke hieß Tölke, der Mann. Das war ein deutscher Fernsehmoderator.
Meine Kindheit in den 70ern, ja klar, Wim Tölke.
Ja, genau. Meine Kindheit in den 70ern spielt also sehr lokal in Essen natürlich. Und beinhaltet so Geschichten wie, wenn die Mama mit uns in die Stadt gegangen ist, wobei wir ja in der Stadt gewohnt haben, das ist ja die erste Frage, die man sich stellt, ne? Warum gehen wir in die Stadt, Mama? Wir wohnen doch in der Stadt. Aber wir sind natürlich dann.
Aber in die Stadt ist ja da, wo das Leben ist und so. Die Geschäfte und das High Life und wo so man sich was gönnt.
Damals gab es ja noch nicht den Begriff der City, sondern es war noch die Stadt.
Ja. So wie das große Licht.
Genau. Ja. Und dann stand man da irgendwo in einem der Kaufhäuser und die Verkäuferin zuselten und zerrten an uns rum und steckten die zu kaufenden Hosen oder was weiß ich, was Anoraks mit Sicherheitsnadeln und anderen Dingen ab. Die wurden ja da noch gekürzt und passend gemacht.
Und sowas gibt's heute gar nicht mehr.
Ja. Es gab sogar noch ein Kaufhaus, die hatten noch einen Aufzug mit einem Fahrstuhlführer.
Wow, das hätte ich gerne gesehen.
Und bei Karstadt, ich erinnere mich genau, es war der Lieblingsort meiner Kindheit, wenn meine Mama mich vor Karstadt geparkt hat. Da gab es Propagandisten, die zum Beispiel Gurkenhobel aus Kunststoff der Weltraumforschung angepriesen haben. Ich habe es geliebt. Ich konnte es mir stundenlang anhören. Mit Silberkettchen am Armgelenk ausgestattete Propagandisten, die stundenlang über Gurkenhobel philosophiert haben. Ich hab's
heute würde man nicht mehr Propagandisten sagen oder damit was anderes meinen, aber spannend finde ich es trotzdem.
Wieso? Wie nennt man die heute?
Ich glaube, das ist der Marktschreier am Ende, so ein bisschen. Also wenn Sie auf die Modeheim Handwerk hier in Essen gehen, da ist die ganze Halle voll mit denen.
Okay.
Die hobeln auch den ganzen Tag und sagen, nur mit diesem Hobel habt ihr ein glückliches Leben, weil ihr endlich die Gurke vorwärts und rückwärts hobeln könnt.
Und dann sind dieselben Hobel, die sie schon vor, weiß ich nicht, 50 Jahren vor Karstadt verkloppt haben.
Ich glaube ja.
Ich denke auch.
Hinten im Lager gab es wohl noch ein bisschen mehr.
Da gab es wohl eine Überproduktion.
Okay, Sie haben gerade gesagt, das entspannt Sie und spart Ihnen die Therapie, wenn Sie schreiben. Das heißt, Sie haben sich zweimal den Job von der Seele geschrieben und jetzt einmal die Kindheit.
Ja gut, ich habe natürlich sehr viele Fachaufsätze auch geschrieben, hatte eine eigene Reihe in einer großen Fachzeitschrift der Branche und also eine Kolumne und schreibe auch sonst einfach Kurzgeschichten oder so, die mir dann sehr viel Freude bereiten.
Sie sind ja tatsächlich mit Ihrem Beruf, also mit der Schädlingsbekämpfung, ziemlich bekannt geworden. Hätten Sie sich das mal ursprünglich erträumen können? War das immer so der Traumberuf, Schädlingsbekämpfer?
Ich wusste wenig mit mir anzufangen. Also ich habe erst eine Ausbildung zum Bäcker gemacht tatsächlich. Habe dann eine weitere Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht. Und wusste, ich möchte mich selbstständig machen. Das wusste ich. Also ich kann unheimlich schlecht andere Autoritäten akzeptieren, wenn die denn nicht meinem Duktus entsprechen oder so. Und deswegen war das für mich die einzige Form, überhaupt zu überleben irgendwie. Und dann hatte ich eine Freundin in einem oder auf einem Internat, der ihr Schwiegervater in Köln eine solche Firma hatte, eine Schädlingsbekämpfungsfirma. Und da habe ich dann mal so reingeguckt. Also wir werden ja noch nie irgendwann in der, mein Vater war, der war Fotosetzer und meine Mutter war Kindergärtnerin. Also mit Schädlingsbekämpfung hatten wir ganz wenig zu tun. Bei uns herrschten auch nicht diese hygienischen Rahmenumstände, als dass man da Probleme gehabt hätte. Wobei das ja völliger Quatsch ist. Also uns rufen ja auch ganz normale, saubere Haushalte.
Da kommen wir gleich auch noch drauf.
Kommen wir noch drauf. Aber wir hatten mit Schädlingsbekämpfung nie irgendwas zu tun. Und in dem zu dem Zeitpunkt, wo ich dann bei dem Stiefvater meiner Freundin gearbeitet habe, da wusste ich, das ist mein Job. Das ist ja so
spannend. Was hat Sie daran so fasziniert?
Sie haben 8, 9, 10 Termine am Tag. Sie stehen vor Türen. Sie machen die Tür auf und wie so ein Adventkalender geht hinter jeder Tür eine neue Geschichte auf irgendwie, eine neue spannende Geschichte. Nicht nur, dass die Geschichte und die Begleitumstände völlig spannend sind, sondern sie können den Leuten ja auch aktiv helfen. Und man erlebt so viele Dinge, man erlebt unglaubliche Dinge und man lernt ganz viele Leute kennen. Ich möchte sagen, die komplette Bandbreite der Gesellschaft Und diese Kontraste, die haben mich immer sehr fasziniert. Sie sind morgens um 9 in einem Messi-Haushalt irgendwo am Rande der Stadt. Und um 1 sind sie in einer Villa eines Industriellen am anderen Ende der Stadt. Also das ist heftig gewesen ab und zu. Und das hat mich wirklich absolut beeindruckt.
Ihr Beruf ist ja auch wahnsinnig intim. Sie dringen in die Wohnungen oder in den Wohnraum, in Privaträume von Menschen ein, die ja vielleicht sonst keinen Besuch zulassen würden, wo aber völlig klar ist, hier ist ja was im Argen, sonst würden sie nicht kommen. Wie schambehaftet ist das für Ihre Kundinnen und Kunden, wenn sie kommen müssen? Und können Sie das gut ausräumen?
Zum einen muss man natürlich sagen, dass ich selbst ja gar nicht mehr so häufig zum Kunden fahre. Das hat mit den Umständen der überbordeten Bürokratie zu tun, der wir leider auch ausgesetzt sind. Aber wir haben auch den Eindruck, dass diese schambehaftete auftraggeberseits vorhandene Eigenschaft abgenommen hat in den letzten Jahren.
Wirklich? Also mein Gedanke war immer, wenn ich irgendwie Motten zu Hause habe, dann war ich ja vielleicht nicht hygienisch genug oder reinlich genug. Also ich lasse ja jemanden rein und er ist der Beweis dafür, dass ich vielleicht meinen Haushalt nicht gut genug geführt habe.
Also genau diesen Umstand haben wir ja auch in den Jahren unserer Tätigkeit, so wie viele andere Schädlingsbekämpfer auch, immer wieder versucht zu entkräftigen, dass es eben nichts unbedingt mit Unhygiene zu tun hat, wenn man irgendwelche Tiere sich einschleppt. Na klar, ich meine, wenn sie Schaben haben, die bei Ihnen auf der Küchenanrichte Samba tanzen und Sie machen 5-mal am Tag eine Scheuerwischdesinfektion in Ihrer Küche, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das passiert. Das ist natürlich, das muss man auch sagen. Aber aufgrund der vielen, vielen, vielen Haushalte und Einrichtungen und Gewerbeobjekte, die wir in den ganzen Jahren besucht haben, kann man doch als Resümee ziehen, dass es mit Unsauberkeit weniger zu tun hat, als man sich das vielleicht so vorstellt.
Das finde ich beruhigend. Wie häufig haben Sie Fälle, wo Menschen selber rumdoktoren und denken, ach, das kriege ich schon allein in den Griff und dann wird es immer schlimmer und eigentlich hätte man sich Wochen Leid ersparen können, wenn man einmal direkt den Profi anruft?
Früher 50%, heute 90%.
Ei! Ja. Das heißt, Sie kommen in Katastrophen, wo Sie wissen, wenn ich vor 3 Wochen hier gewesen wäre, wäre das alles nicht passiert?
Nee. Das Problem ist für uns nicht der Umstand, dass die Leute da selbst irgendwas versucht haben, sondern für uns ist natürlich entscheidend, was haben die Leute überhaupt ausgebracht? Die holen sich irgendein Zeug im Internet, von dem sie natürlich nicht wissen, welche Substanzen da überhaupt zum Tragen kommen. Kontaminieren sich selbst vielleicht ihren Wohnraum über Jahre mit irgendwelchen Nervengiften, die wir niemals einsetzen würden.
Da hätte ich natürlich auch Angst vor, also mich selber direkt zu vergiften, weil ich irgend so ein Zeug bestellt habe.
Und wir haben natürlich Angst davor, dass die Leute genau das selbst getan haben. Wir kommen mit einer fachlich fundierten Ausbildung, die immerhin 3 Jahre andauert, und arbeiten mit zugelassenen und geprüften Präparaten und sind anschließend diejenigen, denen vorgeworfen wird, wir hätten deren Wohnraum kontaminiert. Deswegen ist da immer eine sehr sensible, vorsichtige Vorgehensweise unsererseits auch gefragt.
So fürs Gefühl, was ist der Moment, wo Sie sagen würden, daran erkenne ich, jetzt müsste ich Sie mal anrufen?
Ja, das ist natürlich immer eine sehr individuelle Angelegenheit. Also die Hausfrau, die irgendwo einen Silberfisch nachts durch die Toilettenanlage huschen sieht, die kann eventuell entsetzt aufschreien und meint, sie müsse sofort einen Schädlingsbekämpfer rufen. Es gibt aber auch Leute, die haben eine höhere Belastungsgrenze und da laufen vielleicht 200 Schaben irgendwie in der Küche rum und die haben immer noch nicht den Ansatz gefunden, uns anzurufen. Das macht dann allerdings die Familie, die unten, oben, rechts oder links von denen wohnt. Und wenn sie dann bei denen Einzug halten, rufen die an. Also das ist wirklich so, das kann man nicht sagen.
Also es gibt nicht so den einen Punkt, wo man sagen könnte, jetzt ist der richtige Moment gekommen. Checkliste, 3 Punkte drauf und wenn du 2-mal Ja sagst, dann
also
ruf mal beim
Schädlingsbekämpfer
an.
Es ist auch etwas organismusabhängig.
Okay.
Also wenn Sie Bettwanzen feststellen bei sich, zum Beispiel jetzt aktuell nach dem Urlaub oder so, ich würde sofort einen Schädlingsbekämpfer rufen. Ich würde mir alles andere sparen. Tatsächlich, also
sind die so schwer wegzukriegen?
Beinahe nicht möglich für einen Laien.
Aber sind nicht auch Kakerlaken so schwer wegzukriegen? Man sagt ja, die überleben selbst einen Atomkrieg.
Auch Schaben sind sehr schwierig wegzubekommen. Aber ja, also das sind, also Schaben, Speckkäfer, Bettwanzen, das sind Tiere, auch Ratten, das sind Tiere, die eigentlich dem Fachmann obliegen sollten, sie zu bekämpfen. Genau wie Flöhe übrigens, auch immer im Sommer ein Thema. Wespen natürlich.
Da sind wir schon mittendrin. Lassen Sie uns darüber reden, was sind Schädlinge? Und wer entscheidet eigentlich, dass das ein Schädling ist? Weil im Wesentlichen reden wir ja erstmal über Tiere, die ja irgendwie auf der Welt sind, wenn man jetzt von so einem Kreislauf ausgeht, die auch einen Zweck erfüllen. Und jetzt sagen wir, das sind Schädlinge und die müssen weg. Was sind Schädlinge?
Da danke ich Ihnen aber mal für diese Frage. Ich habe ja schon mich häufig geäußert und wurde schon häufiger mal interviewt, aber so eine Frage habe ich noch nie gestellt bekommen. Die finde ich richtig gut, denn es liegt natürlich in erster Linie, so denkt man, im Blicke des Betrachters, was so ein Schädling ist oder ausmacht. Dem ist aber nicht so, sondern es gibt natürlich, wir unterteilen zwischen Gesundheitsschädlingen, also Schädlinge, die unsere Gesundheit in irgendeiner Form beeinträchtigen könnten, zwischen Materialschädlingen. Man kann es sich denken, es sind Schädlinge, die Material in irgendeiner Form so beeinflussen, dass es für
Kleidermotten,
uns
nicht mehr, Lebensmittel,
denken Sie an Mäuse, ne? Oder Ratten. Also wenn Sie einen Kornspeicher haben und die Viecher laufen da drin rum, dann kann es sein, dass Sie den ganzen Inhalt, der ist nicht mehr verkehrsfähig. Das sind Schäden, die gehen in die Hunderttausende.
Ja, da sind wir weit weg davon, dass die nur ein paar Körnchen klauen. Die Haare sind drin, der Kot ist drin, Zweifel ein verstorbenes Tier, das
ganz
mit
genau
drin liegt. Ja, ja,
klar. Sehr gut. Sie könnten anfangen bei uns. Ja, also das sind die Materialschädlinge, die Gesundheitsschädlinge, und es gibt natürlich auch noch Hygieneschädlinge. Und je nach Einstufung können Tiere auch manchmal mehrere Gruppierungen bekleiden, wenn Sie zum Beispiel an Silberfisch denken.
Mhm.
So, wenn Sie den im Badezimmer, bleiben wir mal bei dem Beispiel, rumfitschen sehen, bei Ihnen zu Hause, dann ist der in unserer Einstufung allenfalls ein Lästling.
Ich wollte gerade sagen, also so ein Silberfisch.
Ein Silberfisch
kann
macht noch keinen
Sommer.
Das ist
die eine kleine Spinne in der Ecke, dann denke ich auch. Die kann da wohnen, die eine Wespe, denke ich auch.
Das, genau.
Ja, geht ja.
Und der eine Silberfisch, der ist auch für Sie nicht gesundheitsgefährdend oder so. Und der ist dann in der Einteilung einfach nur ein Lästling. Ist derselbe Silberfisch aber nun auf der Nirosta-Liege irgendwo auf einer Intensivstation, dann stellt sich die Sache natürlich schon ganz anders dar. Denn
absolut,
gegebenenfalls hat er natürlich pathogene Keime anhaften. Und somit ist er auf dem OP-Tisch natürlich
ein Schädling.
Welche Qualifikation oder welche?
Wäre ein Gesundheitsschädling?
Wäre ein Gesundheit, okay, ganz klar, ja, genau. Und das so.
Wobei ja alles hygienisch sein muss, damit sie gesund bleiben. Also es vermischt sich ja auch irgendwie miteinander.
Ist jetzt auch ein sehr überspitzer. Also es ist noch nicht vorgekommen, dass irgendwo auf einem Nirosta-OP-Tisch jetzt ein Silberfisch da sein Unwesen treibt. Aber so kann man sich das vorstellen. Und so haben wir eben für alle Tiere dann eben auch oder für alle Organismen auch eine gewisse Einstufung.
Würden Sie sich selber als Tierfreund bezeichnen?
Absolut.
Ich meine, Sie haben einen Hund.
Absolut.
Und ich kann mir vorstellen, man muss ja auch mit einer gewissen Form von Respekt den Tieren begegnen,
sehr
auch
gut,
wenn man dann sie bekämpfen muss.
Absolut, ja. Und ich kann, ich spreche da nicht nur für mich. Also ich habe lange auch unterrichtet, Schädlingsbekämpfer in ganz Deutschland und ausgebildet in bestimmten Bereichen an freien Schulen, die unseren Beruf vermitteln und Fortbildungen anbieten und so. Und deswegen habe ich ganz, ganz viele Hunderte von Schädlingsbekämpfern oder angehende Schädlingsbekämpfer auch kennengelernt. Und ich kann wirklich zu Recht sagen und meine beiden Hände ins Feuer legen, das sind alles sehr empathische und auch tierfreundliche Menschen, die alle irgendwie auch eine gewisse Affinität zu Tieren haben. Also wir sind nicht die tumpen Töter, die irgendwie mit dem Kantholz auf irgendein Viech draufkloppen, damit er dann in die ewigen Jagdgründe verschwindet.
Ich glaube, danach wird sie auch keiner mehr anrufen. Also außer er hat jetzt eine persönliche Vorliebe für Kloppen.
Ja, aber wenn genau diese Leute diese persönliche Vorliebe uns gegenüber äußern, dann würden wir auch gar nicht für sie tätig.
Das finde ich sympathisch.
Ich kann Ihnen sagen, als ganz plastisches Beispiel, als ich selbst noch unterwegs war, viel unterwegs war, wurde an mich ständig herangetragen die Geschichte von dem rustikalen Herrn, der irgendwie jemanden kannte, einen Bruder hatte oder einen Onkel. Weißt du, wie wir das früher gemacht haben? Wir haben die Viecher auf dem Bauernhof eingefangen, dann haben wir die in Käfig getan, mit Benzin übergossen, angezündet und dann schreien die Ratten wie kleine Kinder. Dann sind die anderen alle abgehauen. Und daraufhin haben wir dann...
Das sind Menschen, da drehe ich mir um und gehe weg.
Genau,
also was anderes
genau,
geht ja nicht, weil ich darf das ja leider nicht mit dem machen. Also
genau.
Entschuldigung.
Und dann haben wir eben auch darum gebeten, dass sie doch vielleicht Mitbewerber besser aufgehoben werden als bei uns. Denn von solchen Dingen distanzieren wir uns vollkommen. Also es gibt Dokumentationen aus unserem Bereich, natürlich viele. Und da gibt es einen Kollegen, der ist überhaupt kein Kollege, der hat Tiere in einem Müllcontainer vorgefunden, Ratten. Und hat dann eine Mistgabe genommen und hat die dann kaputt gekloppt. Also das sind einfach Ausschlusskriterien. Das sind Individuen und die haben ein Recht, wenn sie schon bekämpft werden müssen. Und sie werden ja nicht ohne Grund bekämpft, weil wir da so viel Lust drauf haben oder so geldgeil sind. Sondern die werden bekämpft, weil sie eben in unserem Lebensumfeld nicht reinpassen. Und dann werden sie aber mindestens so bekämpft,
dass sie nicht leiden.
Dass sie nicht leiden und dass es entsprechend vernünftig über die Bühne geht. Und das haben die Kollegen gelernt, sofern sie denn gelernte Schädlingsbekämpfer sind.
Wie könnte ich mir nachweisen lassen, wenn ich jetzt jemanden engagiere, dass der auch wirklich richtiger gelernter Schädlingsbekämpfer ist?
Ja, indem sie einfach von der Firma mal ein Zeugnis anfordern oder so, beziehungsweise eine Ausbildungsbescheinigung. Denn da draußen tummeln sich natürlich und die machen unseren Job wirklich kaputt und machen es unserer Branche sehr, sehr, sehr schwer. Da draußen tummeln sich eine Menge schwarzer Schafe, die urdeutsche Namen komischerweise sich aussuchen, um die Leute zu triggern und stehen bei den üblichen Suchmaschinen ganz, ganz oben. Und die arrangieren sie dann, weil sie damit werben, dass sie für eine ganz schmale Mark, zum Beispiel für 39 Euro, ihnen eine komplette Schädlingsbekämpfung liefern. Diese Leute kommen dann und die sprühen dann gegen Ratten irgendwas aus einer Gloria-Spritze, was also völlig sinnbefreit ist, davon ganz abgesehen. Und dann gehen die mit ihnen zum Bankautomaten und dann müssen sie für diese tolle Aktion, die nichts bringt, 1.300, 1.400, 1.600 Mark in bar an diesen Kollegen zahlen, der ihnen weder eine Dokumentation noch eine Rechnung ausstellt. Und vor diesen Leuten warnen wir ewig und drei Tage. Mittlerweile haben wir es aufgegeben, weil diese Leute werden natürlich in erster Linie gerufen, weil Geiz geil ist. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, kann man sich vorstellen, dass man so eine komplette, adäquate Dienstleistung für 39 Euro einfach nicht kriegen kann, auch nicht für 49.
Naja, am Ende ja von denen auch nicht.
Nee, am Ende gerade von denen nicht, von niemandem. Deswegen weisen wir immer darauf hin.
Was ist das für ein Preisspektrum? Also ich habe keine Vorstellung davon.
Von, ja, 99 Euro bis, ja, in einem Privathaushalt von 99 Euro bis 1.000 Euro ungefähr, 1.200 Euro. Da ist dann aber schon selten. Alles, was da drüber hinausgeht, betrifft dann schon ganze Häuser oder so.
Okay, ja, aber es ist ja zumindest schon mal so eine grober Gedanke.
Also ich kann Ihnen sagen, als greifbares Beispiel, eine Wespennestbekämpfung kostet bei uns komplett unter 200 Euro brutto. Also da sind die Mehrwertsteuer drin und alles andere.
Kommt das häufiger vor mittlerweile, Wespennester?
Ja, Wespennester sind natürlich gerade jetzt ein großes Thema wieder. Ne?
Ja, im Spätsommer haben die große Saison.
In der Tat. Und auch da haben wir jedes Jahr schwierige Fälle zu verzeichnen, wenn zum Beispiel Leute ihre Hecke nachschneiden und die schneiden in so ein vorhandenes Wespennest, was sie aber nicht sehen, dann kann das schon mal für kleine Irritationen sorgen.
Das haben Sie schön gesagt. Mhm. Ich glaube, danach wäre mein Trauma perfekt, was Wespen angeht. Wir sind eh schon keine Freunde. Was aber daran liegt, dass Wespen nicht locker lassen. Die können nicht einfach mal vorbeifliegen, gucken kommen und dann gehen die wieder. Sondern die belästigen einen ja tatsächlich.
Nicht nach Schlagen, nicht drauf pusten.
Wobei nee, mach ich nicht. Aber
dummerweise noch die Eigenschaft haben, wenn sie gestochen werden. Mhm. Die Wespe kann mehrfach stechen, im Gegensatz zur Biene.
Deswegen überlegt sich die Biene das gut.
Deswegen überlegt die Biene es sich gut. Die hat also einen stärkeren ausgeprägten Widerhaken an ihrem Stachel. Und wenn die sticht, dann reißt die sich den ganzen Hinterleib mit raus. Aber die Wespe kann sie regelrecht perforieren. Das braucht die aber gar nicht. Denn die schiebt sofort einen entsprechenden Duftstoff nach, der den anderen Wespen dummerweise signalisiert, dass sie jetzt das Opfer sind. Und so kommen die anderen und werden auch auf den Plan gerufen. Aber das passiert.
Und dann ist es besser, ständig. Der Schädlingsbekämpfer kommt vorher.
man munkelt. Aber es kommt auch immer drauf an, wo die sich befinden. Also die Kollegen sagen auch, also wir haben eine Position, die heißt tatsächlich Wespenberatung. Mhm. Denn wenn die Wespen irgendwie in einem 5000 Quadratmeter Garten an der hintersten Ecke 5000 Meter vom Haus entfernt
sind, ja, dann sollen die da wohnen. Also.
Dann sollen die da weiter wohnen und dann machen wir das auch nicht und beraten die Leute dann und dann bleiben die einfach da, trotz unserer sicherlich auch vorhandenen monetären Interessen.
Wenn die auf einem Balkon sitzen, ist das schon was anderes. Da haben sie nicht so viele Fluchtmöglichkeiten. So, weder die Wespe noch der Mensch.
Balkon, Kinderzimmer, Rollladenkasten, Eingangstür des Hauses. Also das sind natürlich nur
rheinische Punkte. Gibt's doofe Orte. Ja. Sie haben ziemlich viele Tiere in Ihrem
Portfolio,
in Ihrem Leistungskatalog, wollte ich sagen. Wespen, Tauben, Ratten, Mäuse, Motten habe ich gefunden, Ameisen, Käfer, Schaben, Silberfische, Bettwanzen, Holzwürmer und, wie wir im Vorgespräch gerade festgestellt haben, Papierfische.
Oh, Papierfischchen.
Was ist das?
Ja, wir mussten auch erst alle einen Angelschein machen, damit wir das rausfinden. Nein, ist Quatsch, aber jeder kennt vielleicht Silberfischchen. Silberfischchen und Papierfischchen gehören zur Ordnung der Fischchen. Das sind also ganz alte, 300 Millionen Jahre alte Insekten. Man geht davon aus, dass es tatsächlich die ältesten Insekten sind, die wir hier noch so in relativ unveränderter Form haben.
Und dann wohnen die ausgerechnet gerne bei uns.
Ja, hin und wieder tun sie das. Silberfischchen hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Die flitzen also mal durchs Badezimmer. Die leben also gerne da, wo es feucht ist und warm ist. Und bei den Papierfischchen, die sind also in den letzten Jahren erst massiv auf den Plan getreten. Die hatten wir vorher gar nicht auf der Uhr, gar nicht auf dem Zettel. In meiner Prüfung wurden die gar nicht behandelt. Die ist allerdings auch 1998 gewesen. Also schon.
Vielleicht war das da kein Thema.
Das war da kein Thema. Genau wie Bettwanzen übrigens auch nicht. Aber Papierfischchen. Papierfischchen leben eben nicht so gerne da, wo es feucht und warm ist, so wie die Silberfischchen, sondern Papierfischchen leben lieber da, wo es trocken und warm ist. Und wie der Name nicht vermuten lässt, aber es ist tatsächlich so, dass sie sich gerne von Papierartigem ernähren, weil sie die Zellulose ganz gut umwandeln können.
Also die fressen Bücher.
Die fressen unter anderem auch Bücher, machen auch vor Zeitschriften wohl nicht halt, aber Bücher sind natürlich gefährlich.
Also Bibliothek wäre schlecht.
Insbesondere Nationalbibliotheken, die ganz alte Schriften aufbewahren, das ist dann ein Super-GAU, ne? Also ein reiner Materialschädling sozusagen, womit wir wieder bei der Einstufung von vorhin wären.
Was mache ich gegen Papierfischchen? Also nein, was machen Sie gegen Papierfischchen? Ich ja offenbar gar nichts.
Also wir legen an neuralgischen Punkten Gele aus, das sind Fraßköder, die Tiere aufnehmen und im besten Fall weitergeben. Dadurch sterben die und wir haben eben diese physikalische Ausdünstung umgangen, weil wir eben dann mit Fraßködern arbeiten.
Die haben aber das heißt, sie vergiften die?
Ja, ja.
Dass es quasi keine Schädigung der Umwelt gibt, genau. Also kein Gift, das gesprüht genau. werden muss oder sowas.
Die haben allerdings nichts gemein mit den Fraßködern, die sie so in den Baumärkten kriegen, diese Köderdosen. Also das ist dann was anderes. Die werden eben an bestimmten Bereichen ausgebracht, die wir kennen, und dann verenden die Tiere. Und die sind deswegen jetzt eben so verstärkt in den Haushalten zu finden, weil das natürlich mit dem veränderten Konsumverhalten zu tun hat, ne? Also früher sind wir hier zu Ihnen in die Stadt gekommen, nicht um bei Radio Essen einen Podcast mit Ihnen aufzunehmen, sondern um hier hauptsächlich einzukaufen. Und was machen wir heute? Wir lassen uns das von diversen Händlern ins Haus liefern.
In Kartons.
In Aus Kartons, Pappe. Genau. Mhm. Und die sind alle super verpackt, die Klamotten. Und in diesen Kartons, wo die natürlich aus großen Lagerräumen entnommen werden bei dem Verkäufer, da sitzen die schon drin und so holen sie sich das Ganze ins Haus rein.
Wenn wir bei einem so unterschiedlichen Portfolio an Tieren sind, wie unterschiedlich ist denn dann auch die Art der Bekämpfung?
Sehr unterschiedlich. Also für verschiedene Tiere hat man natürlich auch verschiedene Bekämpfungsmöglichkeiten.
Also Ratten zum Beispiel sind ja sozial und wahnsinnig intelligent. Genau. Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach,
Richtig.
Mit Ratten zurechtzukommen.
Nee, nicht nur aufgrund deren Intelligenz. Also die Leute, die bei mir arbeiten, haben auch mindestens mittlere Reife. Aber nichtsdestotrotz.
Die können gleichberechtigt neben der Ratte existieren. Ja, ja. Okay.
Aber nichtsdestotrotz gibt es für ganz viele verschiedene Tiere auch oder für zielgerichtete Organismen, so heißt das bei uns, gibt es eben auch verschiedene Präparate oder Dinge oder Techniken, mit denen wir die bekämpfen. Und das muss eben gelernt werden. Also der geneigte Anrufer denkt ja manchmal tatsächlich noch, meine Frau würde da in ihrer floralen Phase mit einer Kittelschürze sitzen und würde an einem Wählscheibentelefon die Aufträge entgegennehmen am Küchentisch, während ich in einem grauen Kittel mir in der Garage währenddessen irgendwelche Präparate anmisch und dann rausfahre.
Mit einem großen Kochtopf.
in einem großen Kochtopf, fülle die dann in so eine Gloria-Spritze aus dem Baumarkt ab, fahre dann zum Kunden. Am besten habe ich noch eine wackelnde Kakerlake oben auf dem Autodach.
Oh, das fände ich schön.
Das wäre schön. Ja, das machen wir erst, wenn der Kunde dreimal die Rechnung nicht bezahlt hat, beziehungsweise drei Mahnungen ignoriert hat. Dann stellen wir ihm dann Dinge mal eine Woche vor der Tür.
Das heißt, ansonsten sind Sie quasi anonym unterwegs.
Sie werden uns nicht erkennen. Wir haben einen Kennzeichenhalter, wo drauf steht Score GmbH. Aber sonst werden Sie uns nicht erkennen.
Dann ist das ein ganz neutrales Auto.
Absolut.
Okay.
Mausgraue Golfs, also unauffälliger geht's, glaube ich.
Aber Sie brauchen ganz unterschiedliche Präparate. Das heißt, es ist ja auch aufwendig, das alles zu lernen, vor allem in Bezug auf, wir reden von Giften.
Das heißt,
Sie müssen ja auch immer schauen, dass Sie und Ihre Mitarbeiter und natürlich die Menschen, die da leben, wo Sie das ausbringen, am Ende auch gesund bleiben.
Genau, deswegen ist es eigentlich ein lebenslanges Lernen, auch für die Mitarbeiter, die sich natürlich immer wieder auf neue Präparate auch einstellen müssen, weil einige Präparate den Markt verlassen, die wieder von anderen ersetzt werden und andere Techniken lernen müssen und so. Also das ist schon anspruchsvoll. Also wenn man sagt, boah, Kammerjäger, dann ist das nicht so, wie man es denkt, sondern da steckt viel hinter, weil es ist nicht nur natürlich das Wissen um die einzelnen Organismen, die einen Erfolg bringen. Also wenn sie nicht wissen, wo der Fisch lang schwimmt, wird es schwierig, ihn zu fangen. So ist es bei Ratten, Mäusen und Silberfisch und auch, aber dazu kommt natürlich neben der Biologie noch das Wissen um die Präparate, wie sie wirken, wie sie eingesetzt werden und wie sie vor allen Dingen auch nicht eingesetzt werden, denn sie können natürlich im Kindergarten nicht irgendein Präparat ausbringen, wo anschließend dann 4 Jahre der Kindergarten geschlossen werden müsste. Da muss man also schon ein bisschen subtiler handeln und da gibt's eben auch viele Techniken, die mittlerweile ohne Gift auskommen.
Das heißt, der Giftschrank ist gar nicht mehr so groß.
Nee, der ist relativ geschrumpft in den letzten Jahren, was auch gut ist.
Lieber Schädlingsbekämpfer oder lieber Kammerjäger?
Das ist mir egal. Ich kokettiere sogar damit, dass ich Kammerjäger bin, wobei die Unterschiede sind frappierend. Während der Kammerjäger damals nur jemanden kennen musste, der ein Schild gravieren kann, um es sich an die Tür zu hängen, ist der Schädlingsbekämpfer derjenige, der eine 3-jährige Ausbildung genossen hat.
Das ist ja im...
Aber es ist im Prinzip egal. Der Kammerjäger... Okay. Der ist so zu seinem Namen gekommen, weil er damals eben als niederer Forstbeamter.
Daher der Revierförster,
okay. In Kammern gearbeitet hat, genau, dadurch die. Und das hat sich dann irgendwann spezialisiert und so ist eben der Schädlingsbekämpfer entstanden.
Das heißt, das ist der geprüfte, zertifizierte.
Genau.
Handwerker meines Vertrauens, der sich dann um meinen Schädlingsbefall kümmern kann.
So ist das.
Welches Tier macht am meisten Arbeit? Welcher Schädling ist der schwierigste?
Bettwanzen stehen ganz oben auf der Liste. Die sind nicht einfach. Flöhe sind auch nicht einfach.
Was macht die so kompliziert?
Beim Floh ist es sicherlich der dicke, fette Chitinpanzer, der ihn sehr abwehrfreudig gegenüber unseren Präparaten sein lässt. Außerdem ist das eine logistische Sache. Sie können natürlich eine Wohnung nicht so, Sie können den Bewohnern nicht verbieten, nicht mehr aus der Wohnung in eine andere Wohnung gehen zu müssen. Also sie schleppen
die verteilen die weiter.
Sie verteilen die Tiere weiter, munter von A nach B, von B wieder nach C und von C landen sie dann wieder bei A. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Das sind also so logistische Herausforderungen, die uns da entsprechend aufgebürdet werden. Aber Rattenbekämpfungen sind auch mittlerweile immer schwieriger, weil uns eben nach Vorgaben der EU viele Präparate genommen werden, die wir früher sehr gut einsetzen konnten, die auch ein sehr hohes Wirkungspotenzial bei einer relativ niedrigen Schadschwelle verursacht haben in Bezug auf nicht zielgerichtete Organismen. Ich werde jetzt viel zu fachlich. Nicht zielgerichtete Organismen sind dann eben Kinder, Hunde, Katzen, Eichhörnchen, was weiß ich.
Die Fliege daneben.
Genau. Wenn man das alles vernünftig macht und dafür eben nur dafür zugelassene Kästen nimmt oder so, wo man das reinpackt, dann kann eigentlich nichts passieren. Da sind andere Leute, die viel schlauer sind als ich, aber wahrscheinlich noch nie so einen Kasten bestückt haben. Die sind ja ganz anderer Meinung und wollen uns jetzt dazu bringen, also die ganze Branche, dass wir bald nur noch mit Schlagfallen arbeiten, so dass wir uns schon fast genötigt sehen, unsere Kollegen irgendwo beim Flötenkurs anzumelden, dass wir wieder mit einer Sackpfeife durch die Gegend
Schlagfallen,
laufen.
Das heißt, die Tiere gehen da rein und werden dann erschlagen?
Genau. Dummerweise sind die Tiere nicht dumm. Die merken also relativ schnell.
Die Ratte, die da reingegangen ist, kommt da nicht mehr raus. Irgendwie riecht auch komisch.
Die Ratte, die da drin ist, die hat unheimlich klar die sehr über Kopfschmerzen, nachdem sie den Bügel auf den Schädel geknallt gekriegt hat. Und wir finden das auch alles gar nicht so glücklich, weil manchmal gehen die da gar nicht mit dem Kopf rein, sondern bleiben dann nur mit dem Hinterfuß hängen. Deswegen ist aus tierschutzrelevanten Gründen sicherlich auch vernünftigerweise eine eintägige Kontrolle vorgeschrieben. Und das ist natürlich auch alles ein bisschen teuer, ne? Also wenn wir jetzt jeden Tag zu einem Objekt fahren, das ist alles irgendwie ein bisschen unrealistisch, was uns da auf dem Teller präsentiert wird. Aber noch haben diese Antikoagulantien eine Verlängerung erfahren bis 2026.
Also Sie hoffen, dass da noch mal eine Änderung kommt, bevor Sie das final beschließen.
So ist das.
Das klingt, als wenn es nicht einfach würde. Haben Sie manchmal ein schlechtes Gewissen?
Wem gegenüber?
Der kleinen Ratte gegenüber.
Ja, manchmal ist es nicht schön, ja.
Und dann schreiben Sie, um das.
Ja, so schlimm ist es nicht, ne? Das ist unser Beruf, ne? Also, das ist eben so, ne? Also, schlechtes Gewissen kriegt man bei ganz anderen Dingen, ne? Schlechtes Gewissen haben wir manchmal den Auftraggebern gegenüber. Wenn der Mieter, bei dem wir die Maßnahme ergreifen für viel Geld, die der Vermieter dann zu zahlen hat, irgendwie nicht kooperativ ist oder so oder gar nicht mitmacht und völlig destruktiv da weiter sein Leben lebt und die anderen Wohnungen in diesem Haus dann komplett betroffen sind und wir dem einfach nicht weiterhelfen können, da haben wir manchmal ein schlechtes Gewissen.
Also meinen Sie zum Beispiel so ein, ich sag's mal, platt so ein Messi-Haushalt, wo dann vielleicht.
Ja, noch nicht mal, aber denken Sie mal an einen ganz normalen Wohnblock, wo einer immer meint oder zwei oder drei immer meinen, sie müssten ihre Essensreste grundsätzlich in einem Grünstreifen vor dem Haus entsorgen, der zufälligerweise unter ihrem Küchenfenster liegt.
Und dann kommen da alle futtern.
So ist das. Das ist natürlich sehr, sehr undankbar, das gegenüber dem Auftraggeber darzustellen, ne? Gegenüber den Hausverwaltungen realistisch zu beschreiben, dass es so wahrscheinlich nicht in den Griff zu kriegen sein wird. Da haben wir dann eher ein schlechtes Gewissen als beim Töten der Tiere, die ja berechtigterweise getötet werden, da wo sie sind, zumindest von uns.
Jetzt kümmern Sie sich nicht nur um die Tiere selber, Sie machen auch Desinfektion und Tatortreinigung. Was heißt das? Ist das wie in dieser Fernsehserie, der Tatortreiniger und
eben
dann wird's fies?
Eben nicht, deswegen finden Sie bei uns diese plakative Werbung als Tatortreiniger überhaupt nirgendwo. Aber da wir das schon so lange machen, und zwar ohne es zu bewerben, das ist einfach, irgendwann sind die Hausverwaltungen beziehungsweise größeren Kunden auf uns zugekommen und haben gesagt, Mann, wir haben da, kannst du das nicht machen? Und da wir es einfach können, weil wir eben auch Desinfektoren sind, haben wir das gemacht, ohne es zu bewerben. Also das findet quasi im Verborgenen mehr oder weniger statt.
Wie sieht da Ihre Arbeit aus? Also am Ende, ich stelle mir das so vor, jemand stirbt in einer Wohnung und wird vielleicht nicht sofort gefunden, liegt da also vielleicht eine Weile. Die Natur nimmt ihren Lauf, sowohl was den Körper des Menschen angeht, als auch Tiere, die davon partizipieren, Kreislauf des Lebens und so weiter. Wir werden zu Gras, die Antilopen fressen das Gras und so weiter. Aber weil das in der Wohnung passiert, kann das ja nicht so sein glückliches Ende nehmen. Und theoretisch müsste ja vielleicht danach auch noch jemand da wohnen. Und dann kommen Sie ins Spiel und neutralisieren das?
So kann man sich das vorstellen. Außer das mit den Antilopen.
Also das war jetzt aus König der Löwen.
Ah, okay.
Der Löwe erklärt, dass die Löwen Verantwortung haben.
Aber ich weiß, worauf sie hinaus wollen. Natürlich, es war jetzt ein kleiner Einwurf meinerseits, um das Ganze ein wenig aufzulockern. Aber genauso, wie Sie es beschrieben haben, ist es verstirbt jemand in seiner Wohnung, aus welchen Gründen auch immer. Meistens sind es ältere Menschen, die alleine gelebt haben. Manchmal sind Suizide von jüngeren Menschen sehr gut vorbereitet. Also wir waren schon auf Dachböden, wo die Kollegen dann, als sie ihre Tätigkeit aufgenommen haben, noch Zettel gefunden haben, die der Suizident selbst dort angeklebt hat, wo drauf zu lesen war, bitte nicht öffnen, erst Polizei rufen. Erst Feuerwehr und Polizei rufen, stand da, glaube ich, drauf. Sodass die Hausbewohner an dem von innen abgeschlossenen Dachboden daran gehindert werden sollen, das aufzubrechen, damit sie das eben nicht sehen, was wir dann.
Das ist fast nett.
Das ist nett, ja. Das ist sehr verantwortungsvoll und nett. Nichtsdestotrotz macht es die Arbeit in solchen Fällen nicht schöner bei 35 Grad Außentemperatur für die, die es machen müssen. Mhm. Aber so ist es eben. Ja, und dann kommen wir und meistens kommen wir dann und sind die Ersten, die das Siegel der Polizei wieder aufbrechen oder öffnen, gehen dann in das Objekt rein, was wirklich eine der wenigen Bereiche ist, wo wir keine zusätzlichen Steuern für zahlen müssen, weil es nicht so lustig und vergnügungssteuerpflichtig ist. Und dann guckt man sich in diesem Objekt erstmal um, vorsichtig, nähert sich dem Tatort oder beziehungsweise dem Ort, wo es passiert ist, weil man weiß, man bekommt gleich irgendwas zu sehen, das man gar nicht sehen möchte. Natürlich ist der Leichnam grob weggeräumt.
Also Sie sehen die Leiche selber nicht mehr?
Nee.
Okay. Aber alles was,
alles andere,
alles drumherum.
Ja, also es von Kopfhaut mit Haar dran, das noch auf dem Linoleum klebt, bis auf diverse Flüssigkeiten, von den Gerüchen ganz zu schweigen, gegen die wir uns natürlich schützen mit entsprechenden Masken und so und auch Ganzkörperanzügen. Wir begeben uns quasi in eine Situation, wo wir das Ganze eher surreal aus Sicht eines Ritters betrachten, der durch eine Rüstung guckt. Also wir haben so einen Schutzschirm vor uns, weil das auch psychisch manchmal sehr belastend sein kann.
Sind Ihre Mitarbeitenden in therapeutischer Behandlung oder haben Sie so eine Art Supervision? Treffen Sie sich, um über so Fälle zu sprechen, damit also die das für sich bearbeiten können?
Ja, also wenn wir solche Fälle haben, dann macht das nicht jeder. Das braucht auch nicht jeder machen. Also das ist nichts, womit man sich jetzt brüstet und sagt, hey, ich will gerne zur Fundleiche. Dann müsste er eigentlich zum Therapeuten.
Ja, das glaube ich auch.
So, sondern es gibt einfach Kollegen, die können das besser und Kollegen, die können das nicht so gut.
Na, einer muss es machen.
Einer muss es machen. Und ja, danach treffen wir uns schon und reden darüber. Das kommt aber ganz zwangsläufig, dass man darüber sprechen möchte. Und dann geht's auch wieder. Also man kann sagen, und das ist traurig, aber das habe ich an mir festgestellt, irgendwann stumpft man leider ab. Das ist dummerweise so. Und dann macht ihn die Kopfhaut, die da auf dem Laminat klebt, eben nichts mehr aus.
Das ist ja vielleicht auch der Schutzmechanismus, um es einfacher zu machen.
Ja.
Sie haben einen Ring an der Hand. Da ist ein dicker Totenschädel, wo wir gerade beim Abstumpfen sind.
Ja.
Was macht der denn da?
Gar nichts.
Hat der was damit zu tun oder finden Sie den hübsch?
Ich finde ihn hübsch. Keith Richards hat denselben Ring. Denselben.
Wenn er denselben hat, teilen
denselben,
Sie sich den.
Er hat den gleichen natürlich, Entschuldigung.
Mein Klugscheißer-Modus. Okay. Und ist das eine Hommage?
Das ist eine, ja, so weit würde ich nicht. Ich bin jetzt nicht der geborene Fanboy, aber Keith Richards finde ich schon sehr bemerkenswert und eindrucksvoll und weiterhin hat er nichts zu bedeuten. Also er soll jetzt nicht auf meine Vorliebe für irgendwelche Leichen schließen. Ich war lange in der Motorradszene, in der Motorradclub-Szene auch und insofern ist das vielleicht ein letztes Erinnerungsstück daran.
Sie waren Biker.
Biker ist man immer, sein Leben lang. Es okay, ist nämlich nicht nur weg. So, dass man dann ein entsprechendes Fahrzeug unterm Hintern hat, sondern das hat auch was mit einer gewissen Lebenseinstellung zu tun.
Und wie lässt die sich mit dem Schädlingsbekämpfer und der Verantwortung vereinbaren?
Nun, ich kann Ihnen sagen, dass mich in meinem ganzen Leben weniger Leute mit Kutte oder tätowierten Armen über den Tisch gezogen haben bisher als Leute in Hemden und Krawatten mit Sakkos.
Das schließt sehr gut zu meiner nächsten Frage. Wer ist schlimmer, Menschen oder Schädlinge?
Gute Frage, aber ich befürchte, dass die Menschen da doch eher teilweise die größeren Schädlinge sind, wenn ich meinen Kundenkreis ausschließen darf. Denn wir haben uns wirklich wir haben super Kunden. Natürlich sind mal ein paar dabei, die, mit denen kommt man nicht klar, aber wir haben Kunden, für die arbeiten wir seit über 20 Jahren und da sind teilweise wirklich Freundschaften, ja doch, manchmal sind es auch schon Freundschaften und wir sind da sehr oldschool noch unterwegs und haben es sehr gerne, wenn man noch miteinander spricht. Ich nenne es, wenn es ein bisschen menschelt, habe ich das sehr gerne. Also ich kann nichts damit anfangen, wenn am anderen Ende ich auf Warteschleifen Platz 5 bin und werde dann zurückgestuft auf Platz 7. Da habe ich schon keinen Bock mehr, da mich überhaupt mit zu befassen, sondern wir haben es ganz gerne, wenn wir den tatsächlich menschlichen Kontakt noch pflegen.
Wer sind alles Ihre Kunden? Also wo sind Sie unterwegs, ganz unauffällig, dass man es gar nicht erkennt? Sie müssen keine Namen sagen, aber vielleicht Branchen.
Ja,
Kindergärten haben Sie gerade schon
erwähnt. Kindergärten, Restaurants, lebensmittelverarbeitende Betriebe, Lebensmittel in Verkehr bringende Betriebe, Industrieanlagen. Also es gibt nichts, wo wir nicht tätig, Bordell, wir haben ein Bordell unter Vertrag. Also es gibt nichts.
Also das garantiert schädlingsfreiste Bordell im Umkreis.
Ich bin der einzige Mann, der zu seiner Frau sagen kann, Schatz, du brauchst heute nicht mit dem Essen auf mich warten, ich muss noch im Puff. Ist natürlich nicht so doof.
Was sind die üblichen Schädlinge in so einem Bordell? Sind das dann eher die Bettwanzen?
Nee, es wird ja auch sehr häufig, das wissen die wenigsten, es wird ja auch sehr häufig in Betrieben, die Gastronomie anbieten oder Lebensmittel in Verkehr bringen, erwartet, dass sie vorbeugend gegen entsprechende potenzielle Organismen vorgehen. Und das tun wir dann eben auch, indem wir regelmäßig bestimmte Betriebe anfahren, um deren Hygienekonzept zu unterstützen. Die müssen nicht immer irgendwas.
Also Sie gucken, ob die vielleicht eine Schwachstelle hätten.
Nee, wir sorgen dafür, dass die erst gar nichts bekommen. Durch entsprechende Monitore und entsprechende Dinge werden da nicht nur akut dann sofort die Nager bekämpft, sondern eben im Innenbereich auch dafür gesorgt, dass man erkennen kann, wenn die zum Beispiel. Nehmen wir ein ganz großes Gebäude. Wenn wir an bestimmten Teilen in diesem Gebäude entsprechende Monitore, also Indikatoren installieren.
So Teststellen,
genau, super. Dann können wir natürlich, wenn diese Teststellen befallen sind, bevor die im ganzen Objekt Einzug gehalten haben.
Also es ist dann so eine potenzielle Einflugschneise, genau. Da stellen Sie die Teststelle auf und dann klingelt da eine Ameise und dann sagen Sie, oh, da müssen wir mal gucken, bevor die Ameisen jetzt hier die große Party schmeißen.
Sehr schön beschrieben, genau so kann man sich dann vorstellen. Und dann können wir genau in diesem Bereich sehr gezielt bekämpfen, bevor die sich eben im ganzen Objekt ausgebreitet haben. Das ist der Hintergrund und das funktioniert sehr gut.
Schön. Sie haben mit Insekten zu tun, mit Tieren, die Menschen häufig nicht so gut mögen, mit Gift, mit Leichen. Vor was sind Sie persönlich fies?
Ach, Spinnen kann ich ja nicht. Also Spinnen finde ich doof.
Egal welche Größe oder bei mir geht das ja ab so einer bestimmten Größe
los. Ja, bei
los.
Mir eigentlich auch. Also so ganz kleine, das geht. Aber so, wenn die schon so ein bisschen größer sind, also da, das ist nicht so meins.
Scheunenspinnen eher nicht so.
Nee, da bin ich raus.
Haben Sie manchmal das Gefühl, es krabbelt noch was? Also, keine Ahnung, manchmal muss man ja nur eine Spinne sehen und hat dann das Gefühl, es krabbelt einem hier irgendwo hoch. Haben Sie das im Berufsleben so ab und zu mal?
Nee, eigentlich nicht mehr.
Alles weg.
Wobei es bei uns zu Hause übrigens so ist, dass wir da gar nichts machen. Also wir haben einen großen Garten und da wird auch nichts aufgestellt oder gemacht oder getan. Und wenn ich zu Hause eine Spinne entdecke, dann nehmen wir die auch und bringen die nach draußen. Also
Sie wissen, dass so eine Spinne je nach Art ein Revier hat und innerhalb von 50 Metern finden die garantiert in ihr Badezimmer zurück?
Das mag sein, deswegen bringe ich sie 55 Meter weit raus.
Das ist gut.
Das ist übrigens auch bei Mäusen so, wenn die geneigte Hausfrau meint, sie meint es besonders gut mit diesen Tieren und fängt sie ein, um sie dann irgendwo anders auszusetzen, das ist Tierquälerei. Denn außerhalb ihres sozialen Verbandes werden diese Tiere garantiert verhungern und verdursten, weil sie überhaupt nicht zurechtkommen ohne ihren Rudel.
Das heißt, was mache ich mit der Maus?
Entweder sie lassen sie da, wo sie ist, oder sie gehen davon aus, dass neben der einen Maus noch 50 andere da sind. Bei den Mäusen ist die Gefahr, die von den Mäusen ausgeht, eher in dem Tier selbst zu finden, als von dem Umstand, dass die Maus sozusagen, die Maus verliert überall kleine Tröpfchen von Urin. Mikromiktion nennt man das. Und das macht die Maus eben bekämpfenswert.
Die können doch auch verschiedene Virenarten übertragen.
Durch
Rotavirus, glaube ich, unter anderem.
Hunter, Roter, genau durch diese Eigenschaft der Mikromiktion ist das eben begünstigt. Und das sehen sie nicht. Das sind nur ganz kleine Tröpfchen, die überall eben.
Also sollte die Maus auch besser nicht bei uns wohnen.
Also bei uns wird keine Einzug halten, das weiß ich.
Vielleicht würde auch Emma, der Hund, was dagegen machen.
Emma wird, glaube ich, eher die Flucht antreten, wenn sie eine Maus sehen würde.
Echt? Die hat Angst vor...
Ja.
Okay. Keine große Hilfe, möchte ich sagen.
Nee, nicht wirklich. Also sie taucht nur bedingt als Schutzhund.
Wenn ich auf ihrer Internetseite unterwegs bin, dann sehe ich, dass sie im Prinzip im ganzen Ruhrgebiet tätig sind. Also man könnte eigentlich meinen, es gibt gar keine anderen Schädlingsbekämpfer. Sie machen das alle alleine. Oder sind sie einfach nur extrem gut aufgestellt?
Vielleicht sind wir extrem gut aufgestellt oder extrem gut sind wir auch nicht aufgestellt. Es gibt viele seriöse Schädlingsbekämpfer neben uns. Also wir sind da nichts Besonderes. Das Besondere ist vielleicht, dass ich eben einfach etwas extrovertierter bin und mich deswegen sehr häufig in diversen, weiß ich nicht, ich schreibe auch schon mal Presseartikel oder so, also das ist für mich kein Problem, aber es gibt noch ganz viele andere, die genauso aufgestellt sind wie wir, die das genauso gut können und die auch über lange, lange Jahre der Berufserfahrung verfügen. Also ich weigere mich dagegen, da immer als die Nummer eins oder so. Ich bin auch nicht der Schädlingspolizist, der hier alles zu regeln hat, sondern wir sind einfach nur eine Firma von in Essen nicht mehr ganz so vielen, aber im Ruhrgebiet gibt es dann doch noch ein paar. Und die machen alle einen guten Job, sofern der Kunde ins Impressum guckt und sieht, dass der nicht vor einem Jahr gegründet wurde und schon 8 Umzüge hinter sich hat.
Bilden Sie auch aus? Also kümmern Sie sich aktiv um Nachwuchs? Und was müsste man für ein Typ sein, wenn man sagen würde, ich interessiere mich für eine Ausbildung als Schädlingsbekämpfer?
Ja, was müsste man für ein Typ sein? Also man sollte eine gewisse Sozialisierung durchlaufen haben. Das ist für mich wichtig.
Was heißt das?
Ich möchte gerne, dass der Auszubildende bereits weiß, dass wenn er zum Kunden kommt, er sich nicht einfach auf den nächstbesten Stuhl setzt, um einen Lieferschein auszufüllen, sondern dass er vorher fragt, ob er sich setzen darf. Das sind ganz profane Beispiele. Ich möchte nicht, dass der Auszubildende die Hände in den Taschen hat, während ich oder einer meiner Mitarbeiter ihm irgendwas erklärt.
Das sind also gute Manieren.
Ja, das hat man früher unter dem Sammelbegriff Sozialisierung zusammengefasst und das findet man heute leider nicht mehr so häufig. Das sind aber Dinge, die mir wichtig sind, weil wir haben eben Kunden, die auch jenseits der Neidgrenze verdienen und die auch einen entsprechenden Anspruch haben an uns und dem möchte ich in jedem Fall gerecht werden. Außerdem muss der natürlich über absolute Diskretion verfügen oder zumindest ein verschwiegenes Auftreten an den Tag legen. Also wir können ja nicht uns bei Radio Essen hinsetzen und sagen, wo wir letzte Woche waren. Das geht nicht. Das werden wir auch nicht tun. Und sollten wir das in Erfahrung bringen, dass es von uns jemand tut, wird er sofort morgen einen anderen Beruf bekleiden müssen. Das sind also grundlegende Dinge. Wenn man weiß, wie man den Kunden anzusprechen hat oder so, das ist natürlich maßgeblich. Alles andere lernt er bei uns. Aber es ist schon so, dass wir uns mittlerweile mehr auf die zweiten Bildungswege versteift haben. Also sagen wir mal auf Leute oder junge Menschen, die bereits einen Beruf vorweisen können und auch schon somit eine gewisse Reife mitbringen. Und dann,
die dann vielleicht auch mehr abschätzen können, was bedeutet das, Schädlingsbekämpfer zu sein.
Genau.
Hat ja auch eine große Verantwortung.
So ist das. In der DDR übrigens, in der ehemaligen DDR, war das ein sehr angesehener Beruf, im Gegensatz zu uns hier. Die hatten überhaupt keine Nachwuchsprobleme. weil die Kollegen dort sofort mit einem Firmenfahrzeug ausgestattet wurden.
Ja, schon mal direkt ein eigenes Auto ist natürlich super.
Ja.
Okay, aber vielleicht kommt der Ruf ja hier auch noch mal ein bisschen ins Gleichgewicht.
Ich weiß es nicht. Aber wir haben ja im Moment wieder Probleme mit einem neu zugezogenen Tier einer neuen invasiven Art, nämlich der asiatischen Hornisse, die uns Probleme bereitet. Und man sieht also, dass man diesen Beruf immer mehr benötigt und dass man uns auch kaum mit KI wegrationalisieren kann. Ich persönlich setze sowieso nur auf NI.
NI?
Natürliche Intelligenz.
Besser ist das. Aber es ist doch auch gutes Gefühl zu wissen, Ihr Beruf wird nicht aussterben.
So ist das.
Ich habe noch ein paar Entscheidungsfragen. Wir wollen ja hinten raus noch ein bisschen zickzack, Kaffee oder Tee. Ja.
Kaffee.
Lerche oder Eule? Also stehen Sie gern früh auf oder spät?
Ich stehe gerne sehr früh auf.
Aber das kontrastiert natürlich die Nachteinsätze, die manchmal nötig sind.
Die Nachteinsätze sind sehr selten geworden. Okay. Ich bin trotzdem bekennender Frühaufsteher.
Wann stehen Sie auf?
Ich stehe um 4:45 auf und finde es wundervoll, wenn der noch jungfräuliche Tag so auf dem Silbertablett vor mir liegt und ich brauche ihn mir nur zu greifen.
Beim Sonnenaufgang schon da, das ist auch schön. Wenn Sie an Ihr Lebensende spulen, wollen Sie lieber ein Urnengrab oder eine klassische Sargbestattung mit dem Risiko, dass die Tiere, die Sie ihr Leben lang bekämpft haben, vielleicht ihren Leichnam auffressen werden?
Immer und immer wieder, ich möchte konventionell bestattet werden, um den Tieren das zurückzugeben, was ich ihnen Zeit meines Lebens an Biomasse geraubt habe.
Da müssen Sie aber vielleicht bis zum Tod noch ein bisschen zulegen, damit die noch gut was zu essen haben.
Dem ist wohl so. Ich gebe mir Mühe.
Vielen Dank, Volker Skor, unser Gast heute bei Essen im Ohr. Ich bin Anne Schweizer. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt's nächsten Dienstag ab 6 Uhr morgens überall da, wo es Podcasts gibt. Und ganz traditionell haben Sie jetzt, Herr Skor, die letzten Worte in diesem Podcast. Was wollen Sie gerne unseren Hörerinnen und Hörern noch sagen?
Ich möchte Ihren Hörerinnen und Hörern noch mitteilen, dass ich sehr häufig schon vor Mikrofonen gesessen habe und vor Kameras gestanden habe, aber noch nie solche tollen Fragen gestellt bekommen habe wie in diesem Podcast. Dankeschön.
Essen im Ohr. Der Podcast-Talk bei Radio Essen.